Ja, ich starte jetzt nicht mit dem roten Thema, sondern mit dem Thema, das vielleicht der eine oder andere da in Rot gesehen hat. Wer von euch war vor etwa 3 Wochen an der Mino-Konferenz? Doch ein paar. Wer war am Samstagmittag beim Pizza-Essen dabei? Auch ein paar. Der eine oder andere hat, glaube ich, relativ lange müssen warten auf seine Pizza. Und ich habe die Pizza noch organisiert. Und ich könnt euch vorstellen, wie es mir gegangen ist. Im Voraus habe ich gedacht, an dieser Konferenz, da könnten ein paar Sachen schieflaufen. Aber wenn etwas sicher klappt, dann ist das Pizza essen. Ja, und es ist anders gekommen. Eigentlich hat alles andere geklappt, außer das Pizza essen. Ich habe mich als Versagen gefühlt. Ich habe im Voraus 2-3 Mal mit dem Pizza Aiolo telefoniert. Am Schluss hat es nicht geklappt. Ich war schon ein bisschen frustriert gewesen. Und dann fühlt man sich ja ein bisschen als Versager. Und ich weiss, jetzt gibt's so einen, ich glaube, es gibt so einen Tank an Selbstwert. Und der ist dann langsam ein bisschen oben runtergekommen. Scheiße, ich kann nicht einmal das. Nicht einmal Pizzen organisieren. Eine andere Geschichte, vor etwa einem Jahr musste ich 600 Franken vom Mino-Büro zum Kassier vom Sein bringen. Ich habe die 600 Franken in ein Gouert da und bin losgefahren mit dem Velo, habe das Gouert in meinen Rucksack da. Unterwegs bin ich an der Post vorbei, habe noch schnell ein paar andere Gouert eingeworfen und bin vor dieser Tür gestanden, habe geläutet und das Gouert gesucht und nicht gefunden. 3-mal raten, wahrscheinlich habe ich das Gouert eingerührt, bis sofort heim, habe die Post angerufen, die haben das Verfahren eingeleitet, um das Gouert zu suchen und es ist nicht vorgekommen. Versagt. 600 Franken, piu. Da fühlst du dich wirklich, das geht so ein bisschen runter auf dem Selbstwertbarometer, oder? Schaffe ich nicht einmal das? Bin ich unwürdig, dass man mir Geld anvertraut? Und ich weiss nicht, ob du so Situationen kennst in deinem Leben, wo du einfach merkst, versagt. Ich habe es vergämt, Scheiße. Und das sind nicht so schlimme Geschichten. Ich meine, wegen diesen Pizzen habe ich jetzt ein paar Feinde mehr in der Mino, mit dem kann man leben. Die 600 Franken sind tatsächlich vorgekommen, in meinem Rucksack dann noch. Nicht so wild, das Ganze. Aber dann gibt es andere Geschichten im Leben. Vor etwa 2 Jahren habe ich an einer Teamsitzung über Aussagen über eine Freundin gemacht, über ihr Leben. Und nach der Sitzung nehme ich mir einmal 5 Minuten Zeit, um schnell darüber nachzudenken. Und plötzlich fällt mir ein, wie daneben das war. Plötzlich fällt mir ein, wie verurteilend die Aussagen waren. Teilweise waren es sogar nur Vermutungen, nicht einmal Sachen, die ich wirklich gewusst habe. Und ich habe mich so scheiße gefühlt. Versagt. Unwürdig überhaupt eine Freundin zu sein. So mies. Eine andere Geschichte ist heute Abend. Ich sollte da stehen und predigen. Ich habe mich eigentlich gefreut auf die Predigt. Und gleichzeitig sind die letzten 2-3 Monate sau streng gewesen. Wir haben gezügelt, ich bin Mami, ich habe gearbeitet, die Konferenz war. Und ich habe bis vorher bin ich jeden Morgen aufgestanden und die erste Zeit, die hat Gott gehört. Und seit 2-3 Monaten habe ich das nicht mehr mögen. Und plötzlich habe ich auch nicht mehr den Tag durch zu beten. Einfach müde. Und dann fühlst du dich so als Versager und ich stehe jetzt davon und denke, was habe ich schon? Ich sollte als geistliches Vorbild sein, papi, papo, bin ich überhaupt nicht. Ich fühle mich überhaupt nicht. Ich fühle mich auch unwürdig, um da vorne zu stehen. In der Bibel steht, das, was Gott uns gemacht hat, dass er gesagt hat, ich habe euch sehr gut gemacht. Und das sagt er zu jedem Einzelnen von uns. Es steht sogar im Jesaja 62, Vers 3, dass wir ein Schmuckstück in seiner Hand sind. Dass er uns hebt in der Hand, wie ein König seine Krone hebt. Wir sind wertvoll. Gott hat uns mit Würde gemacht. Und Würde heisst, dass wir eine besondere Bedeutung haben, einen besonderen Wert. Und trotzdem, wenn ich an die Situationen denke im Leben, denke ich, ja, wo genau? Wo ist jetzt die Würde, der Wert? Und ich weiss nicht, wie es dir geht in deinem Leben, ob du es auch kennst. So Situationen, wo du denkst, ja, ja, da vorne sagen sie, Gott hat mich gut gemacht, Gott hat mich mit einem besonderen Wert gemacht, aber eigentlich kann ich das nicht so recht glauben. Und das muss nicht mal sein, dass du es verbockt hast, das kann auch sein, zum Beispiel durch eine Krankheit, wo dir das Gefühl gibt, du hast weniger Wert wie andere. Durch Lebensumstände, wo dir das Gefühl geben, dass du weniger wert bist wie andere. Wir werden heute eine Geschichte anschauen von einer Frau in der Bibel, ja, wo genau das grosse Thema ist. Die Geschichte habe ich schon mehrmals gelesen und vor etwa 3 Monaten bin ich im Studium gewesen und der Dozent hat uns Hintergrundinfos gegeben und mich hat es umgehauen. Die Geschichte hat mich so berührt und die wollen wir heute anschauen. Und zwar ist es eigentlich nur eine Nebengeschichte. Der Jairus, ein Synagogenvorsteher, hat nach Jesus gerufen und hat gesagt, hey, meine Tochter liegt im Sterben, komm sofort. Und Jesus war unterwegs zu dem Jairus. Und währenddem er unterwegs ist, währenddem ist die Geschichte passiert. Wir tauchen ein in Lukas 8. Muss ich schon schauen? Ja. Lukas 8, ab Vers 42. Auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Leute sind um ihn gewesen, haben zu ihm wollen, haben ihn bedrängt und so weiter. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Ist doch interessant, am Jairus, seine Tochter, war 12 gewesen. Vor 12 Jahren hat er ein Wunder in seinem Leben erlebt und eine Tochter bekommen. Die Frau hat vor 12 Jahren hat ihr Leben ist abgestürzt eigentlich. 12 Jahre lang Blutungen. In der heutigen Sprache gesagt, 12 Jahre lang seine Tage haben, seine Periode haben. Das ist für die Männer schwierig zum Nachvollziehen. Für uns Frauen, die können das ein bisschen eher nachvollziehen. In der heutigen Zeit ist das nicht cool. Aber lass uns schnell ein bisschen in die Zeit zurückgehen. Wer viel Blut verliert, hat Eisenmangel. Das ist so, das ist auch, wenn du einen Unfall gehabt hast. Und Eisenmangel führt zu Müdigkeit, Antriebslosigkeit, manchmal Angstzustände sogar. Eisenmangel macht dein Leben so schwierig. Und die Frau hat ganz sicher Eisenmangel gehabt. Wenn du 12 Jahre lang immer Blut verlierst, hast du Eisenmangel. Also ihr Leben war nicht easy gewesen. Dazu kommt, dass es dort zumal keine Binden und Tampons gegeben haben. Die haben irgendwelche Tücher da unten versucht anzumachen, um das Blut auffangen. Was auch noch ist, die normalen Leute haben ein Set Alltagskleider gehabt. Die etwas Reicheren haben manchmal 2 gehabt, die ganz Reichen noch etwas mehr. Aber vermutlich hat sie nicht mehr wie 1 oder 2 Set Alltagskleider gehabt. Jetzt kann man sich das so vorstellen, es hat keine Waschmaschine gegeben. Die Frau hat jeden Tag müssen waschen. Und zwar am Brunnen oder am Fluss. Das war mega Arbeit gewesen. Jeder weiss, Blut, das lange steht, stinkt. Mega unangenehm, mega grusig, mühsam zum Auswaschen und so weiter. Sie hat ein beschwerliches Leben gehabt. Vor 12 Jahren ist ihr Leben schwierig geworden. Sie hat streng gehabt und so weiter. Ziemlich sicher ist sie auch geheiratet gewesen. Erstens, weil die meisten Frauen mit 12, 13 verheiratet worden sind, dann im Judentum. Zweitens, weil nachher lesen wir, dass sie Ärzte können besuchen. Das heisst, sie hat ein bisschen Geld gehabt. Und unverheiratete Frauen haben eigentlich nie Geld gehabt. Darum können wir an, dass sie geheiratet ist. 12 Jahre lang Blutungen heisst 12 Jahre lang keine Intimität mit dem Mann. Ich bin mir ganz sicher, die Ehe war nicht einfach gewesen. Das war ganz schwierig gewesen. Und dann ist noch dazu gekommen, dass die Juden gewisse Regeln gehabt haben. Im Alten Testament können wir lesen, wie man mit Frauen in Blutungen soll umgehen soll. Und das wollen wir machen. Wir gehen in 3. Mose, Vers 15. Und lesen da mal nach, was da steht. Wenn eine Frau ihre monatliche Blutung hat, ist sie 7 Tage lang unrein. Jeder, der sie berührt, wird unrein bis zum Abend. Auch alles, worauf sie sich während dieser Zeit legt oder setzt, wird unrein. Wer ihr Lager oder etwas, worauf sie gesessen hat, berührt, muss seine Kleider waschen, sich selbst mit Wasser abspülen und bleibt bis zum Abend unrein. Auch wer irgendetwas auf ihrem Lager oder ihrer Sitzgelegenheit berührt, wird unrein bis zum Abend. Hat ein Mann während dieser Zeit mit ihr Geschlechtsverkehr, wird er selbst für 7 Tage unrein. Jedes Lager, auf dem er liegt, wird er unrein. Also eine Woche pro Monat war futsch gewesen, sozusagen. Du hast nie können hinhocken als Frau, beziehungsweise einfach einen Stuhl gehabt. Du hast ein Bett gehabt und niemand hat es berühren. Aber es geht noch weiter. Vers 25. Dauert die monatliche Blutung länger als 7 Tage und hat eine Frau außerhalb ihrer Periode einen Ausfluss, der längere Zeit anhält, so ist sie während dieser Zeit genauso unrein wie während ihrer Monatsblutung. Jedes Lager, auf dem sie liegt, und jeder Gegenstand, auf den sie sich setzt, wird unrein. Wer diese Dinge berührt, wird selbst unrein. Er muss seine Kleider waschen und mit Wasser abspülen und bleibt unrein bis zum Abend. Lass uns, egal ob du Mann oder Frau bist, ganz eine kurze Zeit sich in die Frau hineinversetzen. Sie hat keinen Menschen dürfen berühren, es ist die Person unrein geworden. Das heisst, sie hat nicht können kaffeln mit ihren Freundinnen, nicht können ein Bier trinken mit Kollegen, wenn sie zum Mann wäre. Weil die wären unrein, sie hat sich nie können ansetzen, auf keinen Stuhl. Ihr Leben war einsam, todeinsam, allein. Ihren Mann hat sie nicht können anlangen, sonst hat sie niemanden können anlangen. Ich stelle mir so vor, dass sie einmal heimlich an der Randseite auf dem Markt ist, damit sie niemanden anlangt. Oder sie hoffentlich sieht und erkennt mich niemand, weil dann ist sie auch kein Problem, das ist nicht so auffällig. Aber immer die Angst und die Scham. Ich stelle mir vor, dass Leute gekuschelt haben, also getuschelt haben, nicht gekuschelt, getuschelt haben. Hey, was ist mit ihr los? Im Judentum hat man geglaubt, dass Krankheiten eine Folge ist von Sünden. Entweder haben deine Eltern Sünde gemacht oder du, aber es gibt irgendeinen Grund, warum du krank bist. So haben sie geglaubt. Das heisst, über die Frau haben vielleicht geredet und gesagt, hey, was hat dich die geboten? Was hat sie gemacht? Oder was haben ihre Eltern gemacht? Nein, ich kenne ihren Vater, der ist sicher nicht gewesen. Es muss ihre Mutter gewesen sein. Oder sie selber. Aber Leute haben getuschelt. Wer unrein ist, hat nicht in den Tempel dürfen, nicht in die Synagoge dürfen. Und für die Juden war klar, dass sie in der Synagoge oder im Tempel Gott arbeitet, Gott begegnet. Und sie hat nicht dort rein dürfen. 12 Jahre lang kein Gottesdienstbesuch, 12 Jahre lang nicht an den Ort gehen, wo man Gott begegnet. Ihre Gottesbeziehung hat ganz sicher auch gelitten. Und ich glaube, wenn man nochmal von dieser Säule redet, mit dem Selbstwert, dann glaube ich, ihr Selbstwert ist mit Jahr zu Jahr oben runtergegangen. Stell dir vor, Maus beinelei, krank, energielos, kein Gottesdienst, du fragst dich, hat Gott mich vergessen? Es ist klar, dass die Frau Hilfe gesucht hat. Das lesen wir im nächsten Vers, im Lukas 8. Alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben. Doch niemand hatte sie heilen können. Das Ärztesystem damals hat so ausgesehen. Die Juden haben keine toten Menschen anlangen, sprich, die durften niemanden aufschneiden, um zu schauen, wie es dort ihnen aussieht. Die haben keine Ahnung gehabt, wie sie dieser Frau ihnen ausgesehen hat. Und der Talmud, das ist ganz ein praktisches Anweisungsbuch im Judentum, dort steht, wie wir mit Frauen sollen umgehen sollen, die Blutungen haben. Und das sind ganz rudimentäre Tipps. Zum Beispiel steht, dass man Zwiebeln kochen soll und in der rechten Hand heben, bis die Blutungen vorbeigehen. Und so hat es 2, 3 so Tipps. Also geschadet hat es ja wahrscheinlich nicht, aber geholfen hat es ziemlich sicher auch nicht, oder? Nachher waren die Römer noch in Israel und die Römer hatten auch Ärzte. Und bei den Römern finden wir tatsächlich auch Dokumentationen, wie mit Frauen umgegangen ist, die Blutungen haben. Und die Römer waren brutallos. Wir lesen, dass sie versucht haben, die Frauen zuzulösen, zuzuveröden. Das heisst, sie haben mit einem heißen Eisen versucht, hineinzufahren und die Wunde, die irgendwo ist, zu veröden. Jetzt egal, ob du Mann oder Frau bist, aber niemand will das heiße Eisen da unten, oder? Also brutal. Und die anderen Übersetzungen steht, dass ihre Leiden noch schlimmer geworden sind. Wenn man das hört, logisch. Hey, die Frau, die hat gelitten. Die hat immer wieder Hoffnung gehabt, vielleicht kann man dem Arzt helfen. Und dann müssen sie merken, hey, es wird nur schlimmer. Oder es nützt gar nichts. Brutal, allein. Einsam und ziemlich sicher Schmerzen. 12 Jahre lang. Und dann hat sie gehört, dass Jesus in der Stadt ist. Und ich weiß nicht, ob sie wirklich noch Hoffnung hatte. Ich bin nicht sicher, ob ich noch Hoffnung hatte. Aber sie hat sich doch gewagt in die Menge raus. Ich vermute, sie hat gehofft, dass sie niemanden erkennt. Weil sonst hätte irgendjemand unrein geschrien und dann wäre das Theater losgegangen. Aber sie hat sich gewagt und ist Jesus nah. Diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Sie ist von hinten an, hat sich angeschlichen, heimlich, hat gedacht, dass sie ihn heimlich anlangen kann, dass sie es nicht merkt, dass sie niemand merkt, dann wahrscheinlich wieder verschwinden. Und stell dir das Glücksgefühl vor, wo sie gemerkt hat, aufgehört. Was ja noch lustig ist, dass sie den Saum vom Kleid angelangt hat. Das ist da unten der Saum, oder? Und die Rabbis, die Lehrer, und Jesus war ein Rabbi, die hatten so einen speziellen Saum gehabt, den hat man Kanaf genannt. Und jetzt ist es ganz lustig, weil im Alten Testament die Propheten haben auch von dem Kanaf geredet. Zum Beispiel der Maleachi. Ich zeige euch den Vers auch noch. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und die Flügel, das Wort ist genau das gleiche Wort Kanaf. Die Juden haben also geglaubt, dass die Heilung vom Saum vom Messias, von Gottes Sohn ausgeht. Und da müssen sie den Saum berühren. Sie hat geglaubt, wenn ich den anlange, dort ist heilig, dort wird heilig sein. Und mit dem hat sie ein Zeichen gesetzt und hat ehrlich gesagt, okay, ich lange dich an, ich riskiere, dass du unrein wirst und es nachher ein Theater gibt, aber eigentlich glaube ich, dass du der Messias bist und hat den Saum angelangt. Und dann der grosse Schreck. Wer hat mich berührt? Fragte Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen. Petrus meinte, Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum. Lustige Situation, oder? Überall Leute und Jesus, wer hat mich berührt? Petrus hat gedacht, was ist jetzt los? Überall langen sie ja. Doch Jesus beharrte darauf. Irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Stell mir das so vor, plötzlich macht es, alle Leute haben geschaut, zurückgeschreckt, wer hat es gewagt? Jetzt ist Jesus unterwegs zu dem Jairus, geh heilen und irgendjemand wagt es doch tatsächlich, den Jesus anzulangen und Kraft von ihm zu holen. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Jesus hat gespürt, dass es nicht eine normale Berührung ist. Und die Frau, der muss das Herz in die Hose gerutscht sein. Scheiße. Ich darf eigentlich nicht da sein. Ich darf eigentlich nicht den Rabbi anlangen. Ich darf eigentlich nicht unter all diesen Leuten sein. Aber ich habe doch gehofft und es hat sogar genützt, aber jetzt muss ich vortreten. Und sie tritt vor und sie erzählt von ihrer Krankheit, von ihrer Scham, von ihrem Alleinsein, von wie sie bei den Ärzten war und versucht hat und nichts geholfen hat. Aber wie Jesus sie jetzt auch geheilt hat. Und was dann passiert, ist der absolute Höhepunkt der Geschichte. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Meine Tochter. 12 Jahre ist sie allein gewesen. 12 Jahre hat sie nicht in den Tempel dürfen, nicht in die Synagoge dürfen. 12 Jahre hat sie nicht können kaffeln mit irgendjemandem. Und jetzt sagt Jesus, meine Tochter, du bist Teil von dieser Familie, von dieser Gemeinschaft. Du bist nicht einfach irgendeine Frau, die mich gestört hat, sondern du bist Teil von dieser Gemeinschaft. Er stellt ihre ganze Einsamkeit, nimmt er eigentlich und sagt, hey, du bist Teil von uns, du bist nicht allein. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Er stellt ihr das Ganze wieder her, ihr Herz wieder her. All die Scham, all die Schande, die über ihr gesprochen worden ist, all das Getuschel, nimmt er weg und sagt, hey, ich sehe dein Herz, ich sehe deinen Glauben. Dein Glaube hat dich gerettet. Eine Frau, die 12 Jahre gelitten hat, die 12 Jahre am Mausbein allein war. Und Jesus sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Ich sehe dein Herz. Du bist so viel mehr wert, als du das Gefühl hast. Du bist so viel mehr wert, als irgendjemand über dir sagt. Du bist mit Würde gemacht. Du bist super. Dein Glaube hat dich gerettet. Und ich weiss nicht, wie deine Situation aussieht. Oder wo dir dein Minderwert im Weg steht, wo du merkst, dass du dich mies fühlst, dass du dich scheiße fühlst, dass du dich nicht würdig fühlst. Aber ich glaube, dass Jesus genau das zu uns sagt. Das sagt mein Sohn. Ich sehe dein Leben und es ist schwierig. Ich sehe, was gelaufen ist, aber ich bin stolz auf dich. Du bist gut. Ich habe dich gut gemacht. Ich habe dich sehr gut gemacht. Und Jesus sagt, meine Tochter, du bist so wundervoll gemacht. Ich sehe dein Herz. Egal was ist, egal was war. Und es ist nicht unglaublich. Jesus hätte einfach weiterlaufen können. Und die Frau wäre geheilt gewesen. Fertig, ist ja gut. Die hat schon Freude gehabt, oder? Aber nein, er nimmt sich Zeit. Obwohl er auf einer Mission war, ein Mädchen retten, nimmt er sich Zeit, kehrt sich um und sagt, meine Tochter, ich sehe dein Herz, dein Glaube hat dich gerettet. Und genau so nimmt sich Jesus für dich Zeit. Und heute Abend ist er da. Und heute Abend ist er da und schaut dich an. Und er hat gute Gedanken über dein Leben. Egal wie du dich fühlst, er hat gute Gedanken. Gedanken, die sagen, mein Sohn, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, ich sehe dein Herz. Mich bewegt das, dass wir so einen Gott haben, der nicht einfach schnell ein bisschen Heilige macht. Nicht einfach schnell schaut, sondern er sieht unser Herz. Er schaut uns an und unser Herz ist ihm so wichtig. Und vielleicht fühlst du dich heute Abend oder einfach scheiße und denkst, hey, wer bin ich schon? Vielleicht hast du eine Krankheit und wirst schon lange gern geheilt werden und fühlst dich vergessen. Und wieso das noch nicht passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Aber ich weiss, dass Gott dein Herz sieht, dass Jesus dein Herz sieht und dass ihm das wichtig ist. Dass ihm wichtig ist, wie es dir geht. Dass er sagt, ich sehe dich. Du bist mir wichtig. Dein Glaube hat dich gerettet. Vielleicht bist du heute Abend gekommen, in zwei Wochen ist Weihnachten, hast gehofft, ich rede heute Abend über Weihnachten. Es war jetzt eine leicht andere Geschichte gewesen, aber ich glaube, dass das Weihnachten ist. Ich bin mir sicher, dass Jesus nicht einfach gekommen ist, um nochmal ein Fest mehr machen mit uns, um ein bisschen gut leben auf dieser Welt und zum Schluss sterben am Kreuz. Das auch. Aber Jesus ist genau aus dem Grund gekommen. Genau für die Frau ist er auf die Welt gekommen, um dieser Frau ihren Wert, ihre Bedeutung wieder aufzuzeigen. Genau darum ist er gekommen, um dir deinen Wert, deine Bedeutung wieder aufzuzeigen. Du bist gut gemacht, ich bin gut gemacht. Und irgendwie reden wir uns selber oder andere reden uns ein, dass es nicht stimmt. Und Jesus ist da und sagt, hey, scheiß, was die sagen. Du bist gut gemacht, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und ich wünsche dir, dass du heute Abend dir Zeit nehmen, um einfach vor Gott zu kommen. Zeit nehmen und vor Jesus kommen und sagen, Jesus, was denkst du? Wer bin ich für dich? Was hast du für Gedanken in meinem Leben? Mein Sohn, dein Glaube hat dich gerettet. Ich sehe dein Herz. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Ich sehe dein Herz. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass wir dir wichtig sind. Ich danke dir, dass du unsere Herzen siehst, dass dir nicht gleich ist, wie es uns geht. Dass du willst, dass unser Wert wiederhergestellt wird, dass unsere Würde wiederhergestellt wird. Dass du willst, dass uns bewusst wird, was für eine Bedeutung wir haben. Danke viel, viel mal, dass du nicht einfach schnell unsere Sorgen abschaffst, sondern dass du Interesse hast an uns, an jedem Einzelnen. Vater, und ich bitte dich für jeden, der da ist, ich bitte dich, dass du heute Abend redest, dass du uns zeigst, was du für Gedanken hast über unser Leben. Danke viel, viel mal. Amen. Ich möchte dich noch zu etwas anderem ermutigen. Simi hat vor zwei Wochen darüber predigt und uns ermutigt, dass wir einander wirklich anschauen und einander die Not vom anderen auch ernst nehmen. Und der Einzige, der mich oder dich dürfte verurteilen, ist Jesus, weil er fehlerlos war. Der Einzige, der auf mich dürfte runterschauen und sagen, du bist scheiße, ist Jesus, weil er es nicht ist. Und er macht es nicht. Und ich möchte uns heute Abend, möchte ich nochmal Simi seine Aussage betonen, lass uns einander anschauen, wie Gott uns anschaut. Lass uns gegenseitig nicht einander nochmal abmachen oder nochmal verrechtlich anschauen, sondern uns mit dem Blick anschauen. Dass man merkt, dass wir einander anschauen, einander die Wertschätzung geben, die Jesus so uns gibt. Wir werden jetzt eine Zeit von der Anbetung haben, wo wir miteinander vor Gott kommen. Das heisst, wir singen Lieder, die Gebet sind zu Gott. Nimm dir die Zeit, um vor Gott zu kommen, um ihn zu fragen, was er denkt. Nimm dir die Zeit, um zu singen, wenn du magst oder auch nicht. Dahin hat es zwei Leute, die da sind zum Beten. Und gerade beim Thema Selbstwert und Minderwert ist es manchmal so gut, wenn jemand anders noch mit uns betet. Wenn wir es nicht einfach nur für uns behalten. Und ich möchte dich ermutigen, dass du hinterher gehst und dass du jemanden für dich beten lässt. Wenn du das erste Mal da bist und denkst, was erzählt sie eigentlich und wer ist der Jesus, darfst du übrigens auch hinterher gehen. Die wissen relativ viel und können dir einige Fragen beantworten. Ich möchte dich dazu ermutigen. Und jetzt lass uns von dem Gott kommen, der Gott, der gute Gedanken über unser Leben hat. Der Gott, der will, dass deine Würde, dein Wert, deine Bedeutung wiederhergestellt wird. Amen.